auch unter jungen Frauen, das erstaunt mich immer ganz, ganz besonders, wenn ich so mit den Studentinnen ins Gespräch komme, dass sie sagen, ach, das macht mein Partner oder ach, ich heirate doch sowieso, damit muss ich mich nicht auseinandersetzen. Das finde ich fatal.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzhelden-Podcasts Schwungmasse. Mein Name ist Jenny und ich darf heute mit Dr. Camela Aprea sprechen. Sie ist Professorin für Wirtschaftspädagogik an der Uni Mannheim, leitet das Mannheim Institute for Financial Education und forscht rund um das Thema Finanzbildung. Kurz gesagt, sie schaut sich also genau das durch eine wissenschaftliche Brille an, was wir hier mit der Initiative vermitteln wollen. Liebe Camela, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser Interview.
Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Ja, ich habe ja gerade schon mal ein bisschen was über dich verraten, aber erzähl du doch gerne nochmal, wer bist du und was machst du?
Ja, du hast es ja schon gesagt, ich arbeite an der Universität Mannheim bzw. leite das Mannheim Institute for Financial Education und ich forsche hauptsächlich dazu, was die Menschen über Finanzen, was die Menschen über Geld und Finanzen wissen und wie man dieses Wissen auch verändern kann, damit eben jeder und jede gute Finanzentscheidungen in ihrem täglichen Leben treffen kann.
Dann steigen wir da doch direkt mal ein. Wie steht es denn gerade um die finanzielle Bildung in Deutschland, wenn du dem Ganzen vielleicht eine Schulnote geben müsstest?
Ja, dann würde ich vielleicht sagen, 4+. Man sieht, dass Bemühungen da sind, aber es ist doch noch deutlich Luft nach oben.
Ja, eine 4+ ist ja noch nicht so gut. Ich weiß gar nicht mehr, was ist das? Ausreichend, glaube ich? Hat man
ja, das ist ausreichend. Ja. Ein gutes Ausreichend. Aber also es zeigt, dass der gute Wille da ist, würde ich mal sagen. Aber dass man doch deutlich noch mehr Luft nach oben hat, ja.
Ja, woran machst du das denn fest, dass es jetzt nur ein gutes Ausreichend ist?
Also ich sehe schon, dass ganz viele Initiativen da sind und ich habe auch das Gefühl, dass sich wirklich was bewegt hat so in den letzten 5 Jahren. Also dass hier und dort wirklich gute, tolle Ideen aufploppen, aber es fehlt so der große Wurf und es fehlt so an auch einer Koordination zwischen allem. Und ich glaube, da könnte noch einfach viel, 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 viel mehr gemacht werden.
Warum ist finanzielle Bildung denn überhaupt so wichtig? Und vielleicht auch die Anschlussfrage, wieso liegt dir das Thema so am Herzen?
Also finanzielle Bildung geht uns eigentlich wirklich alle an. Das Thema Finanzen, das betrifft uns im Alltag, das betrifft uns in kurzfristigen Entscheidungen, zum Beispiel einfach, wenn wir essen gehen, wenn wir Klamotten kaufen, aber auch in ganz langfristigen Sachen, wenn wir für unsere Zukunft sparen wollen, wenn wir Altersvorsorge betreiben wollen, wenn wir Berufsentscheidungen treffen. Also man kann eigentlich gar nicht ohne finanzielle Entscheidungen auskommen. Das heißt, ob jetzt mit oder ohne Bildung, finanzielle Entscheidungen werden immer getroffen. Aber es geht ja darum, dass jeder und jede diese finanziellen Entscheidungen so trifft, dass sie tatsächlich für das eigene Leben gewinnbringend sind. Also das heißt nicht unbedingt, dass man viel Geld haben muss, das soll jeder für sich selber entscheiden, sondern dass man finanzielle Unabhängigkeit hat. Und das kann durchaus auch sein, dass man sagt, man gibt sich mit wenig zufrieden, das ist auch völlig in Ordnung. Also es geht nicht darum, Geld zu scheffeln, aber es geht darum, finanziell unabhängig zu sein. Und das ist, glaube ich, für uns alle sehr, sehr wichtig, weil Geld ist einfach eine wichtige Ressource, die wir haben und wie jede andere Ressource, die wir gewinnbringend einsetzen können für uns selbst. Und mir liegt es einfach so am Herzen, weil ich in meinem Leben eigentlich immer nach finanzieller Unabhängigkeit gestrebt habe und das so auch von meinem Elternhaus, vor allem von meiner Mutter, von meiner Großmutter auch vorgelegt bekommen habe, wie wichtig das für Frauen ganz besonders ist, dass man finanziell unabhängig ist, weil es einfach dazu beiträgt, dass man tatsächlich ein selbstbestimmtes Leben leben kann. Und das finde ich super wichtig.
Ja, das unterstreichen wir ja auch immer so. Jetzt hast du gerade schon gesagt, so ein paar Stellen gibt es da schon. Aber wo sollte man dann am besten ansetzen, wenn es um das Thema finanzielle Bildung geht? Also ist das vielleicht in Schulen? Müssen die Eltern sich drum kümmern? Geht es vielleicht erst mit der Ausbildung los? Wie und wo kann man den Umgang mit Geld am besten erlernen?
Also ich glaube, da stehen alle in der Verantwortung. Jeder Lernort ist wichtig und jeder Lernort hat seine spezielle Aufgabe, seine spezielle Funktion. Also ich glaube, da sind sich alle einig und das ist auch, was wir aus der Forschung wissen. Das Elternhaus legt den Grundstein und das Elternhaus stellt wirklich die Weichen. Und hier geht es wirklich darum, dass wir Vorbilder brauchen im Elternhaus. Also das ist überhaupt nicht wegzureden. Das ist ganz, ganz wichtig. Die anderen Instanzen, die können natürlich was ausgleichen, aber das Elternhaus ist einfach super wichtig. Das heißt also, die Eltern stehen hier natürlich immer auch in der Pflicht. Dann haben wir eben die Schule und die Hochschule. Da finde ich es wichtig, dass wir hier systematisch das lernen, aber auch eben so, wie man es in dem Moment auch braucht. Also gerade die Schule kann hier wichtige Grundlagen legen. Ich finde, hier geht's noch nicht drum, also dass man in der 6. Klasse schon lernt, was ein Bausparvertrag ist. Das ist gar nicht das Thema, sondern eher so Dinge wie, welche Rolle spielt Geld für mich persönlich, aber auch im gesellschaftlichen Kontext. Dann später, wenn es beispielsweise zur weiterführenden Schule kommt, wäre so für mich die Frage, wie funktioniert ein Markt und was machen die Marktteilnehmer? Also dass wirklich Grundlagen gelegt werden für spätere Finanzentscheidungen, aber durchaus auch schon an Finanzentscheidungen angesetzt werden kann, die Kinder und Jugendliche auch treffen mit ihrem Taschengeld oder sei es erste Handyverträge und ähnliche Dinge mehr. Aber eben auch Berufswahlentscheidungen, das sind ganz wichtige Entscheidungen, die immer natürlich auch eine finanzielle Komponente haben. Dann gerade wenn wir Ausbildung und Hochschule, da ist es ja für die meisten Menschen so, dass sie dann tatsächlich auch von zu Hause ausziehen oder im Falle der Ausbildung auch schon ihr erstes Geld haben oder bei Studentenjobs natürlich auch schon ihr erstes Geld verdienen, also finanzielle Unabhängigkeit mehr oder weniger erlangen und damit natürlich auch große finanzielle Verantwortung erstmal erlangen. Und da geht es da schon sehr stark drum, dass man auch meine Lohnabrechnung lesen kann, dass man eine Steuererklärung versteht. Also schon eher, ich sag, wir nennen jetzt mal ein bisschen technischere Dinge, die aber auch immer an den einzelnen Finanzentscheidungen ansetzen sollten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir immer sehen, was bringt uns das, ne? Also so kann man sich das aber auch vorstellen, also so Stück für Stück quasi mehr auch in die finanziellen Entscheidungen zu gehen und auch ins Speziellere reinzugehen. Dann über die Lebensspanne hinweg stehen Entscheidungen an, wie zum Beispiel eine Familiengründung oder auch den Kauf einer Immobilie und ähnliches mehr. Dafür sollte es dann eben auch nochmal Spezialbildungsangebote geben, sei es jetzt über VHS, über das Internet, über was auch immer. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir sozusagen über die Lebensspanne hinweg diese Grundlagen legen und dass Schule und Hochschule hier als systematische Lernorte natürlich einen Beitrag leisten können. Social Media spielen für mich auch eine wichtige Rolle, aber vor allem auch, um das Interesse zu wecken. Also natürlich kann man jetzt nicht in 5 Minuten maximalem Video das beibringen, was man irgendwie über mehrere Schulstunden oder gar Klassenstufen hinweg lernen kann. Das wäre vermessen, das zu sagen. Wenn wir das könnten, dann hätten wir, glaube ich, überhaupt keine Lernprobleme mehr, weder in Finanzen noch sonst wo. Lernen ist halt nur mal eine langfristige Angelegenheit und braucht eben auch langfristiges systematisches Lernen. Aber ich glaube, so jeder Lernort hat seine spezifische Funktion und spezifische Vorteile, die es gilt zu nutzen und zusammenzubringen.
Und die sozialen Medien, die können ja auch jeweils bei der Lebensphase, die du gerade angesprochen hast, ansetzen. Also ist ja ganz egal, ob man dann in der Ausbildung ist oder ob man irgendwie schon, gerade wenn es ums Thema Hochzeit geht oder wenn man irgendwie schon Richtung Ruhestand geht, also die können ja überall ansetzen.
Genau. Ja. Ja, und Updates geben. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also neues Wissen einspeisen, wobei da, also will ich wirklich unterstreichen, es kommt echt drauf an, dass man zu unterscheiden weiß zwischen den verschiedenen sozialen Medien und wirklich auch unabhängige und gute Informationen unterscheiden kann, eben von bloßer Werbung oder eben auch Manipulation oder einfach auch Falschinformation. Also das ist auch wichtig, dass wir da eben eine kritische Kompetenz aufbauen und Medienkompetenz da mitdenken und digitale Kompetenz.
Hast du da ein paar Tipps, wie man das gut unterscheiden kann? Also wo man jetzt quasi eine gute Finanzinformation herbekommt oder wo es irgendwie eher Werbung ist oder also so ein bisschen mal schauen, wo die schwarzen Schafe sind. Hast du da Tipps?
Also ich glaube, ganz wichtig ist es wirklich, sich anzugucken, wer macht das? Ist das auch erkennbar? Ist das transparent, wer dahinter steht? Was ist das Geschäftsmodell? Möchte diese Institution jetzt eher Produkte verkaufen oder hat sie eben Interesse daran, tatsächlich eben unabhängige Finanzinformationen weiterzugeben? Das finde ich ist erstmal ganz wichtig. Also A, sollte auf jeden Fall transparent sein, wer dahinter steht. Wir haben selber auch Finanzbildungsangebote untersucht und in einigen Fällen, also ich will jetzt nicht sagen in der Mehrheit der Fälle, das kann man auf gar keinen Fall sagen, aber es gab doch eine nennenswerte Anzahl von Fällen, wo ich wirklich Mühe hatte, überhaupt im Impressum zu finden, wer dahinter steht. Also da war kein Name, keine Rechtsform, kein Nichts und das geht natürlich nicht. Das ist dann schwierig, ja. Also ich will nicht sagen, dass es schlecht ist und will jetzt nicht vermuten, dass die Menschen da Böses im Schilde führen, aber wir wissen es einfach nicht. Und ich denke, das gehört zu einem guten Angebot dazu.
Ja, also da auf jeden Fall ganz deutlich mal gucken, wo die Infos herkommen.
Genau.
Ich würde jetzt gerne nochmal wieder einen Schritt zurückgehen und zwar auf das Thema Schulen. Mhm. Welche Rolle spielt das Thema Finanzbildung denn aktuell im Lehrplan der Schulen?
Es ist ganz unterschiedlich. Wir haben Bundesländer, die haben das Schulfach Wirtschaft, allerdings Wirtschaft und nicht Finanzen. Das heißt, das ist dann sehr viel breiter gedacht. Und innerhalb von diesem Schulfach Wirtschaft hat das Thema Finanzen auch seinen Platz. Allerdings ganz häufig so, also es ist erstmal schon mal gut, dass es seinen Platz hat, aber es ist oftmals so, dass dann sehr viel technisches Wissen. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, ich denke nicht, dass man jetzt irgendwie in der 6., 7., 8. oder auch in der 9. Klasse unbedingt wissen muss, wie Bausparverträge funktionieren. Ich glaube, da gibt es deutlich, sagen wir mal, Themen, die vielleicht näher an dem Lebensalltag, an der Lebenswelt von jungen Leuten sind und die genauso gut geeignet sind, ihnen jetzt wichtige Grundlagen beizubringen, weil wissen wir, ob wenn sie in dem Alter sind, dass sie überhaupt darüber nachdenken, Bausparverträge überhaupt noch das Produkt der Wahl sind. Das ist glaube ich, sehr fragwürdig. Und ja. Produkte verändern sich natürlich über die Zeit, aber Prinzipien der Geldanlage, des Sparens oder auch der Budgetierung und ähnliches mehr, das bleibt natürlich vorhanden. Und von daher wäre es mir wichtig zu sagen, wo liegen hier die Grundlagen und wo können wir auch an der Lebenswelt der Jugendlichen ansetzen, um einfach auch Spaß an dem Thema zu wecken. Wir sehen ganz häufig, wird so defizitorientiert argumentiert. Und ich glaube, das ist sehr schwierig, dann Menschen ins Handeln zu bringen, wenn man nicht das Positive auch herausstellt.
Hm. Hat sich das denn in den letzten Jahren auch verändert? Weil ich habe gerade mal so ein bisschen überlegt, als ich zur Schule gegangen bin, ich glaube, da hatten wir so ein paar Themen, aber vielleicht lag es jetzt auch an meiner Lernbereitschaft. Aber ich kann mich irgendwie nicht mehr so richtig gut an so Finanzen in der Schule erinnern. Also wie ist
das
da so die
Entwicklung? Das kommt jetzt drauf an, in welchem Bundesland du in der Schule warst.
Schleswig-Holstein.
Ja, da gibt es kein Schulfach Wirtschaft, von daher wundert mich das jetzt nicht.
Okay.
Also es ist von den Bundesländern und eben auch von den Schulformen ein bisschen abhängig. Also es ist nicht zwangsläufig so, dass es dann in allen Schulformen der Fall ist und in allen Bundesländern. Von daher, ja.
Na gut, dann haben wir jetzt ja schon mal einen ganz guten Überblick bekommen über den aktuellen Stand der Finanzbildung in Deutschland. Dann würde ich jetzt mal zu so ein paar Zahlen, Daten, Fakten in puncto Finanzwissen kommen. Mhm. Gibt es denn Unterschiede in der finanziellen Bildung zwischen Männern und Frauen?
Ja, es ist zu vermuten. Ich sage es bewusst vorsichtig, denn wir haben natürlich viele Untersuchungen, die auch mit Testaufgaben arbeiten. Und wir stellen eben fest, dass hier regelmäßig die Frauen schlechter abschneiden als die Männer. Aber vielleicht, und das ist die kleine Einschränkung, die ich dazu sagen muss, Männer raten eher bei solchen Aufgaben, wo es nur richtig und falsch gibt. Und Frauen sagen eher, ich weiß es nicht.
Hm, okay.
So, und wenn man jetzt eben zwei Möglichkeiten hat, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit leicht zu berechnen, dass man eben auch richtig liegen kann mit dem Raten. Wenn wir uns jetzt komplexere Fragen angucken, dann schrumpft dieser Unterschied. Mama ist nicht gar nicht mehr da, aber der schrumpft sehr deutlich. Also das heißt, ein Stück weit ist es auch der Art der Fragen geschuldet. Ein anderes Stück weit ist es eben auch aus mangelndem Interesse, sage ich jetzt mal, und vielleicht auch mangelnden Gelegenheiten. Aber da werden wir sicherlich auch nochmal dazu kommen, zu dem Thema dem geschuldet. Wenn wir uns dann aber das Verhalten, vor allem das Anlageverhalten anschauen, wenn Frauen anlegen, dann zeigen sie häufig das bessere Anlagenverhalten. Also indem sie zum Beispiel weniger traden oder weniger riskante, also für ihre Risikoklasse weniger riskante Anlageentscheidungen treffen. Also hier muss man sehr differenziert draufschauen, ne, wenn man das sich angucken will. Am Ende interessiert uns ja das Finanzverhalten.
Ja.
Und da können wir nicht sagen, dass Frauen zwangsläufig schlechter abschneiden, wenn sie beispielsweise investieren, ne?
Okay, wenn sie sich dann interessieren dafür.
Genau.
Woran liegt das denn, dass Frauen und Männer da vielleicht so ein bisschen unterschiedliche Interessen haben? Habt ihr dazu auch geforscht?
Ja, also ich denke, es liegt zum Teil noch an einigen Rollenstereotypen. Es liegt zum Teil daran, dass doch häufig auch noch auch Rollenverteilungen sind, dass Männer sich dann eher um solche, sage ich mal, auch weitreichenderen Finanzentscheidungen kümmern, auch wenn Frauen jetzt so eher den alltäglichen Bedarf sozusagen entscheiden, aber Männer doch eher für Anlageentscheidungen oder Immobilien oder ähnliches mehr. zuständig sind, also dass sie einfach auch weniger Gelegenheit haben, sage ich jetzt mal, um sich damit auseinanderzusetzen. Fehlendes Interesse zum Teil oder Interesse will ich gar nicht sagen, aber Einsicht in die Relevanz. Also leider ist es tatsächlich auch noch so, auch unter jungen Frauen, das erstaunt mich immer ganz, ganz besonders, wenn ich so mit den Studentinnen ins Gespräch komme, dass sie sagen, ach, das macht mein Partner oder ach, ich heirate doch sowieso, damit muss ich mich nicht auseinandersetzen. Und das finde ich fatal.
Ja, das ist es in der Tat. Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, das ist auf jeden Fall, oder es ist, du hast vermutet, sagen wir mal so, dass es eine Gender Gap gibt im Finanzwissen. Mhm. Jetzt forschst du ja nicht nur zu Finanzwissen für Frauen, sondern schaust ganz allgemein auf das Thema. Gibt es da noch weitere Gaps, was das Thema Finanzwissen betrifft?
Ja, wir wissen, dass Menschen mit niedrigerer formaler Schulbildung eben auch schlechter abschneiden, aber auch hier wieder Vorsicht, je nachdem, welche Fragen man anwendet. Das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass die schlechte Finanzentscheidungen treffen, weil manchmal ist es ja sehr viel schwieriger, mit wenig Geld auszukommen, als mit viel Geld auszukommen. Das heißt es eben nicht. Das heißt aber, dass wir in dieser Art von Fragen, die gestellt werden, schneiden die schlechter ab. Und das ist natürlich weniger gut. Also sie sollen natürlich trotzdem auch das formale Wissen darüber erwerben. Genau aus dem Grund, weil ich denke, dass es ein wichtiger Aspekt ist, um Menschen eben in die finanzielle Unabhängigkeit zu bringen. Die Art und Weise, wie das geschieht, die sollte natürlich angepasst werden. Und dann haben wir in Deutschland immer noch erstaunlich nach so vielen Jahren auch noch ein Ost-West-Gefälle. Das, ja, finde ich, das ist ja jetzt schon ein paar Tage her, dass die Mauer gefallen ist. Aber offenbar schlägt sich das immer noch sehr, sehr stark nieder in den Ergebnissen von unseren Befragungen.
Das heißt, dass das Finanzwissen im Osten oder im Westen schlechter ist?
Im Osten ist es tatsächlich schlechter.
Hast du auch so ein paar Zahlen zu den Gaps oder kann man das immer nur so grob und sehr differenziert sagen?
Also das weicht ein bisschen ab zwischen den einzelnen Untersuchungen, aber es sind durchaus schon, also wenn wir beispielsweise die Big Three Fragen nennen, macht es durchschnittlich dann schon manchmal so einen Punkt oder so aus. Also es ist schon deutlich, also es sind schon deutliche Unterschiede, die dort festzustellen sind.
Ja. Magst du noch mal kurz erklären, was die Big Three sind für unsere Community?
Sehr gerne, ja. Also es sind drei standardisierte Fragen, die weltweit eingesetzt werden, um Finanzwissen, vor allem Finanzwissen, also nicht Finanzverhalten, sondern Finanzwissen zu messen. Und die eine Frage fragt nach dem Zinseszinseffekt, die andere Frage fragt nach dem Einfluss der Inflation und die dritte Frage fragt nach der Risikodiversifikation, also ob es besser ist, in eine einzelne Aktie zu investieren oder eben in ein breit gestreutes Aktienportfolio. Und hier gibt es auch Unterschiede zwischen den Fragen, das ist vielleicht auch noch wichtig zu unterscheiden, vor allem die Inflationsfrage. Angesichts der hohen Inflation haben wir festgestellt, dass die Menschen ihr Wissen darüber verbessert haben. Das ist vielleicht einer der positiven Punkte oder einer der wenigen positiven Aspekte von der Inflation. Während jetzt zum Beispiel die Frage nach der Risikodiversifikation regelmäßig auch weltweit schlechter abschneidet. Insgesamt muss man auch sagen, sind die Menschen in Deutschland gut aufgestellt im internationalen Vergleich, was jetzt diese drei Fragen anbelangt. Aber wie wir eben ja schon angesprochen haben, es gibt Unterschiede eben zwischen den einzelnen Gruppen und es gibt dann nochmal Unterschiede zwischen einzelnen Erhebungen, je nachdem. Manchmal werden die Big Three Fragen noch durch weitere Fragen ergänzt und dann können wir eben differenzierter schauen, wo die Unterschiede liegen. Und sehen eben hier, dass eben nicht alle Menschen gleichermaßen über dieses Finanzwissen verfügen. Also das heißt, im Durchschnitt, es ist vergleichsweise gut, aber es gibt eben eine breite Streuung innerhalb der unterschiedlichen Gruppen.
Und es geht noch besser, eine 4+ eben.
Genau.
Genau. Und um jetzt den einen Punkt, von dem du gerade gesprochen hast, nochmal einzuordnen, wie viele Punkte gibt es dann insgesamt? 3 für die 3 Fragen oder?
Genau, für die 3 Fragen gibt es insgesamt 3 Punkte, genau.
Dann ist ein Punkt ja schon ziemlich viel.
Dann ist ein Punkt schon recht viel. Es gibt manchmal eben auch eine 5er-Skala, da werden die Punkte noch ein bisschen ausdifferenziert und es kommen noch weitere Fragen dieser Art hinzu. Genau.
Alles klar. Wir hier auf unserem Kanal interessieren uns natürlich auch speziell für Frauen. Und wie kann denn die Zielgruppe speziell für das Thema finanzielle Bildung begeistert werden?
Ja, das ist natürlich eine super Frage, die wir uns alle stellen. Ich denke jetzt eigentlich, dass Frauen hier gar nicht so großartig anders sind als alle anderen auch. Also wir alle begeistern uns für etwas, von dem wir den Nutzen für unser Leben sehen, von dem wir denken, ja, das bringt mir was. Ne? Das wissen wir alle noch aus der Schulzeit, dass Dinge, wo wir eben das Gefühl haben, das hat eigentlich überhaupt nichts mit uns zu tun und wir können überhaupt nicht erkennen, wo hier der Nutzen drin liegt. Das lernen wir einfach auch nicht gerne. Also ich glaube, da sind Frauen eben auch nicht anders als der Rest der Menschheit auch. Ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, Frauen die Bedeutung von Geld und Finanzen für ihr Leben deutlich zu machen, weil das ist manchmal einfach, kommt einfach zu kurz. Und es ist ja immer noch so, ob man das jetzt gut findet oder nicht gut findet, dass Frauen mehr Care-Arbeit leisten, dadurch sehr häufiger in Teilzeit, also seltener eben in Vollzeit arbeiten oder Phasen in ihrem Leben haben, wo sie nicht in Vollzeit arbeiten und ihnen beispielsweise gar nicht bewusst ist, was das für die Rente bedeutet und für die Altersvorsorge. Also hier eine gewisse Awareness zu schaffen, eine gewisse Sensibilisierung zu erreichen, das finde ich unglaublich wichtig und Frauen auch wirklich zu zeigen, was das für ihr Leben bedeutet und wie sie eben mit entsprechender Finanzbildung auch ihr Leben selbst in die Hand nehmen können und ja, Wünsche realisieren können, Träume realisieren können. Ich glaube, das ist wichtig. Und auch Frauen sind viel stärker beziehungsorientiert, auch was Geldthemen betrifft. Wenn ich jetzt beispielsweise an unsere Studentinnen denke, wenn man denen jetzt mit ETFs kommt, dann sagen die, oh nee, das wollen wir gar nicht so gerne machen. Wenn ich aber das Thema Geld und Liebe habe und Geld in der Partnerschaft, das finden sie total toll.
Ja, das merken wir auch immer. Also Geld und Liebe, das kommt bei unserer Community auch sehr gut an. Und da kriegen wir auch echt immer super, super viele Fragen zu. Ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, man muss den Nutzen hervorheben, es geht darum, Träume zu realisieren, aber ganz häufig stecken in uns ja auch noch negative Glaubenssätze, was das Thema Geld betrifft, wie jetzt zum Beispiel Geld verdirbt den Charakter. Wie können solche negativen Glaubenssätze dann uns auch an der finanziellen Bildung vielleicht hindern?
Ja, ich denke, die treiben tatsächlich ihr Unwesen im Hintergrund sozusagen, weil sie ja meistens nicht bewusst sind. Ich denke, ja, du sagst, das Geld verdirbt den Charakter. Dann auch mit Geld kenne ich mich nicht gut aus. Das ist viel zu kompliziert. Das kann ich nicht. Dafür ist mein Partner zuständig. Das ist auch so ein typischer Glaubenssatz. Über Geld spricht man nicht, natürlich ganz stark in unserer Kultur verbreitet, eigentlich zwischen Männern und Frauen. Aber ich glaube, so dieses Thema, ich kann das nicht so gut, das können andere besser, das ist schon sehr stark auch bei Frauen vertreten. Und ja, also ich höre jetzt zum Beispiel auch zunehmend, junge Frauen wollen nichts mit Wirtschaft machen, weil sie möchten gerne was mit Purpose machen. Wo ich denke, ein Unternehmen zu führen hat durchaus Purpose.
Ja.
Oder in der Wirtschaft tätig zu sein, kann man durchaus mit Purpose verbinden. Ja. Also ich glaube, eine gewisse Art von Finanz- und Wirtschaftswelt missfällt jungen Frauen oder Frauen generell. Was ja auch durchaus sympathisch und sinnvoll sein kann, aber jetzt deshalb sich nicht mehr mit Finanzen und Geld zu beschäftigen, wäre aus meiner Sicht nicht die richtige Schlussfolgerung aus dieser Erkenntnis. Also ja, ich denke, das sind so typische Glaubenssätze, die da eine Rolle spielen.
Und die uns dann auch daran hindern, uns damit auseinanderzusetzen, leider.
Absolut, absolut. Ja. Ne? Weil das ist ja das Gegenteil von dem Nutzen erkennen, sondern man befürchtet ja sogar einen Schaden. Und ich glaube auch, es wird häufig als unweiblich empfunden.
Ja, das kann sein. Obwohl das ja auch totaler Quatsch ist.
Ja.
Das versuchen wir hier zu zeigen.
Genau. Das finde ich großartig. Das ist so wichtig, weil ich glaube, solange diese unbewussten Glaubenssätze nicht an die Oberfläche treten und wir uns nicht klar werden, wie sehr sie auch das Verhalten bestimmen können, desto weniger können wir eben tatsächlich auch an dem Verhalten ansetzen. Und da bringt dann reine Information einfach auch nichts mehr, sondern dann weiß man das vielleicht, aber man handelt eben trotzdem nicht danach, ne? weil das dann solche Hinderungsgründe sind. Und ich glaube, das ist mindestens genauso wichtig wie eben natürlich ein gutes Wissen. Also das heißt ja nicht, dass man kein Wissen braucht, aber nur das Wissen alleine, das reicht meistens nicht, um auch das Verhalten dann entsprechend anzuregen.
Dann kommen wir jetzt mal von den Glaubenssätzen hin zum Thema Politik. Was tut die Politik denn aktuell in Sachen Finanzbildung hier bei uns in Deutschland?
Ja, im letzten Jahr, im März 2023, ist ja die Initiative Finanzielle Bildung gestartet, die vor allem vom Bundesministerium der Finanzen und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung vorangetrieben wird. Und hier geht es im Wesentlichen darum, dass zum einen eine Bildungsstrategie, eine nationale Finanzbildungsstrategie entwickelt wird, dass zum anderen die Forschung aber auch gestärkt wird in diesem Bereich, damit wir das eben stärker auf Evidenz und nicht auch, also auch da spielen natürlich Glaubenssätze eine Rolle in anderer Form, ne? Nicht nur, dass wir glauben, dass irgendetwas wirksam ist, sondern dass wir es auch wissen, ob das wirksam ist und das eben durch entsprechende Forschung untermauern können. Und diesen großen Schatz der Forschung, der ja auch da ist, also es ist ja nicht, dass man jetzt gar nichts wissen würde, sondern man weiß schon recht viel, was funktioniert, was nicht funktioniert, aber es wird häufig eben nicht genutzt. Und dafür ist es natürlich sehr gut, dass wir diese Initiative haben. Und es wird auch noch flankiert durch eine Plattform, wo eben entsprechende Angebote eingespeist werden können, sodass sie natürlich auch besser vorfindbar oder besser auffindbar sind und eben auch übersichtlicher dargestellt sind. Aber ich denke, dass das sehr, sehr wesentlich ist, dass es eine nationale Finanzbildungsstrategie gibt. Und das bedeutet ja auch, dass man diesem Thema einfach sehr viel mehr Aufmerksamkeit entgegenbringt. Und ich glaube, das ist schon wirklich ein ganz, ganz großer Schritt.
Ja, definitiv. Würdest du dann sagen, das reicht oder braucht es noch mehr, um die Finanzbildung hier weiter zu fördern?
Also es kommt jetzt natürlich darauf an, wie man die Finanzbildungsstrategie ausgestaltet. Wir wissen auch aus anderen Ländern, dass es jetzt nicht einmal ein großer Wurf ist und dann steht die Finanzbildungsstrategie und man muss nie mehr was daran ändern, sondern dass das eher eine langfristige Überlegung ist und dass die immer auch wieder nachjustiert werden muss, dass man Prioritäten setzen muss. Und das bedeutet, das ist jetzt sicherlich eine Aufgabe, die sich so in den nächsten 5 bis 10 Jahren entwickeln wird. Da brauchen wir natürlich auch einen langen Atem. Aber umso wichtiger ist es ja, dass jetzt angefangen wird, weil wenn wir die anfangen, dann kommen wir natürlich auch nie weiter. Und deshalb, also ich sagte ja, wir sind so irgendwo bei der 4+. Es gibt wirklich, wirklich, wirklich noch viel zu tun, vor allem in der Abstimmung. Wir selber haben auch eine Studie gemacht, wo es um Finanzbildungsangebote ging. Wir haben insgesamt 161 identifiziert. Es gibt vermutlich noch mehr, also die nur über unsere Methode identifiziert wurden. Wie jede andere Methode hat auch unsere Schwachstellen, das ist klar. Aber das ist ja schon mal ganz schön viel. Nur die sind überhaupt nicht aufeinander abgestimmt. Also für einige Gruppen gibt's ganz viel, für Jugendliche und junge Erwachsene. Für andere Gruppen gibt's überhaupt nichts oder ganz wenig nur. Die machen einfach auch sehr viel gleiche Sachen, was so unter Ressourcengesichtspunkten vielleicht nicht optimal ist. Die Schulen müssten noch mehr eben an Bord geholt werden. Das ist wirklich eine langfristige Aufgabe, die Schulen mehr noch an Bord zu holen und hier zu involvieren und insgesamt wirklich ein Angebot über die Lebensspanne anzubieten. Das ist sehr, sehr wichtig und tatsächlich auch alle Bevölkerungsgruppen mit einer hohen Qualität zu erreichen. Da ist sicherlich noch sehr, sehr viel zu tun, aber eben der Startschuss ist da und das finde ich ist schon mal sehr großartig.
Ja, sehr gut. 160 klingt ja auch echt viel, so wenn man das
gerade
so
erstmal hört. Ja. Ich habe nicht damit gerechnet.
Hast du da so ein paar Beispiele, was es da noch so gibt? Also welche weiteren Finanzbildungsangebote, vielleicht auch national, die aktuell schon bestehen, jetzt abseits von der Initiative, die gerade aufgebaut wird?
Ja, die würde ich eigentlich in die Initiative sozusagen auch einbeziehen. Die laufen ja nicht neben der Initiative her. Die Initiative selber stellt ja keine Finanzbildungsangebote in dem Sinne bereit, sondern sie schafft einfach eher einen Rahmen, um die Player auch miteinander zu koordinieren. Also ich denke, worüber man langfristig nachdenken sollte, sind auch Kooperationen. Also es bringt, glaube ich, nicht so viel, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht und am Ende eben nicht so richtig klar ist, wer jetzt erreicht wird mit den Angeboten und wer nicht. Das ist, glaube ich, noch ein Punkt, also die Steuerung von den Finanzbildungsangeboten, um wirklich sicherzustellen, dass alle eben tatsächlich auch Finanzbildungsangebote zur Verfügung haben. Der andere große blinde Fleck ist die Evaluation. Wir haben viele, viele Angebote. Wir wissen aber nicht, also wir tapsen eigentlich im Dunkeln. Wir wissen nicht, ob sie funktionieren, ob sie nicht funktionieren. Wir selber werden ganz stark jetzt in die Evaluation auch einsteigen und Evaluationsangebote unterbreiten und Tools entwickeln, wie solche Maßnahmen auch evaluiert werden können, was eine sehr komplexe Angelegenheit ist, weil am Ende zählt ja nicht, was jemand darüber erzählen kann, sondern wie gut jemand sein Finanzverhalten entsprechend steuern kann. Und darauf kommt es an. Das ist dann natürlich aber auch, das nachzuweisen ist nicht ganz so einfach, aber es gibt Ideen dazu und es gibt Möglichkeiten dazu. Und ich glaube, das wird für die Qualitätssicherung sehr, sehr wichtig sein. Und auch für die Frage, wo sollten wir unsere Ressourcen hinkanalisieren, nämlich in die Angebote, die tatsächlich auch ihr Ziel erreichen und wirksam sind.
Und das ist dann ja wahrscheinlich auch Teil der Initiative oder der Strategie, die gerade aufgebaut wird.
Genau.
Oder? Ja.
Genau.
Sehr gut. Jetzt nochmal so ein bisschen allgemeiner die Frage auf die Politik bezogen. Warum müssen denn Frauen gesondert für das Thema Finanzen abgeholt werden? Also wir sind ja gerade schon so ein bisschen auf spezielle Maßnahmen eingegangen, aber jetzt nochmal so ein bisschen allgemeiner. Wieso ist das Thema für uns Frauen so wichtig?
Ich glaube halt wirklich, weil es Phasen gibt, wo, grundsätzlich denke ich, ist für alle die gesetzliche Rente so, dass sie den Lebensstandard bestenfalls unterstützt, aber eben nicht, oder also dass es sozusagen ein Minimum darstellt, aber eben nicht ein Lebensstandard, wie man ihn sich vielleicht im Alter wünscht. Und das muss uns, glaube ich, allen klar sein. Das ist bedingt durch den demografischen Wandel. Der ist halt jetzt nun mal so, wie er ist. Irgendwann wird er sich wieder ändern, aber jetzt ist er eben nun mal so, wie er ist. Das betrifft alle Menschen, nicht Frauen speziell. Aber ich glaube, der Punkt für Frauen ist, dass sie eben häufig nicht in Vollzeit arbeiten. Und diese Zeiten, das ist ja auch völlig in Ordnung, weil ich denke, jeder muss auch hier seine eigenen Entscheidungen treffen. Ich würde also jetzt nicht sagen, das ist jetzt wichtig, dass alle Frauen nur Karriere machen. Sie müssen Karriere machen, um Gottes Willen. Das sollte wirklich jede Frau selber entscheiden, ob sie beispielsweise längere Erziehungszeiten hat, ob sie sich um Angehörige kümmert und was auch immer. Also A, können wir natürlich drüber nachdenken, ob diese Arbeit zwischen Männern und Frauen besser verteilt werden soll. Das wäre der eine Punkt. Oder eben, ob Männer dann stärker auch die Altersvorsorge für die Frauen mit übernehmen. Das wäre der andere Punkt. Also das heißt, Frauen dafür zu sensibilisieren. Und da kommen wir wieder zu dem Thema Geld und Liebe und Geld in der Partnerschaft. Das ist nicht unromantisch, wenn man darüber spricht. Das ist, glaube ich, auch sehr häufig. Ja, kann ich mit meinem Partner sprechen darüber? Ja. Macht das nicht die Liebe irgendwie kaputt? Ist das nicht irgendwas, was so ja eben unsexy, unromantisch ist?
Es ist nicht. Da schließt sich der Kreis. So ein bisschen.
Kreis. Ja. Und ich glaube, dieser Glaubenssatz, der muss auch aufgebrochen werden. Und das muss zu einer guten Partnerschaft dazugehören, dass dann eben der andere Partner, der zu Hause, ob das jetzt der Mann oder die Frau ist, es ist halt meistens bei uns noch die Frau, ob man das jetzt gut findet oder nicht, ich will das überhaupt nicht bewerten. Aber der eben nicht in Erwerbsarbeit ist und nicht eigenständig dann in dem Fall vorsorgen kann für sich, der muss abgesichert sein.
Ja, und im ersten Schritt geht es dann ja auch darum, erstmal überhaupt über das Thema Geld zu sprechen. Also ich glaube, da gibt es auch immer noch ganz viele Beziehungen, wo das so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird, oder?
Das ist Konfliktthema Nummer eins. Ja. Generell in der Familie oder in der Partnerschaft, es ist wirklich ein sehr, sehr großes Konfliktthema. Und selbst wenn an der Oberfläche andere Konfliktthemen sind, dann kommen wir doch immer wieder auf das Thema Geld zurück.
Ja, ja. Ja, Camilla, wir kommen langsam schon Richtung Ende unserer Folge.
Das macht Spaß.
Ja, ich könnte hier auch noch ewig mit dir weiterquatschen. Hast du noch irgendwelche Fakten oder Zahlen, wo du so sagst, boah, das ist richtig wichtig, die würde ich unserer Community jetzt irgendwie am Ende der Folge nochmal gerne mit auf den Weg geben, was sie sich merken muss?
Ich weiß nicht, ob es Fakten und Zahlen sind. Ich glaube, es ist eher wirklich die Message, dass Geld eben wirklich so entscheidend ist für die finanzielle Unabhängigkeit und dass es gerade nicht den Charakter verdirbt, sondern dass es ein Zeichen von Unabhängigkeit ist und von ja Möglichkeiten zu erschließen für sich und für andere. Also es muss ja nicht egoistisch genutzt werden. Ich kann das ja auch für andere noch mitnutzen. Und das, finde ich, ist das Wichtige, sodass wir wirklich aufhören zu glauben, Geld verdirbt den Charakter, Geld ist unweiblich, sondern tatsächlich diese Möglichkeiten sehen, die man mit Geld hat und dass wir die zum Guten nutzen, für uns und für andere. Und dass das ein wichtiges Medium einfach, ein wichtiges Instrument ist, das wäre mir eine wichtige Botschaft.
Sehr schön. Ich würde fast sagen, das sind schon schöne Schlussworte, aber ich würde ganz zum Abschluss nochmal dich fragen wollen, eine bisschen persönlichere Frage. Was war denn der beste Tipp, den du jemals mit Blick auf deine eigenen Finanzen bekommen hast? Gibt's da einen?
Also eigentlich ja, quasi zwei Tipps. Einmal den Überblick nicht zu verlieren über meine Finanzen. Tatsächlich immer zu wissen, wann man eben am Limit ist, wann man nicht mehr ausgeben sollte. Auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen, die ganz klare Botschaft von meinen Eltern, Geld ist nicht alles im Leben, ganz im Gegenteil, die allerbesten Sachen, die sind sozusagen nicht für Geld zu kaufen, aber man kann sie eben mit Geld sehr gut auch unterstützen. Also das heißt aber, beide Tipps zusammen, ne, so auf die Finanzen achten, den Überblick behalten, aber die Finanzen gleichzeitig wichtig und nicht wichtig nehmen, das führt aus meiner Sicht dazu, dass man nachts ruhig schlafen kann.
Sehr schön. Ja, hat ja auch schon wieder ein bisschen was mit Glaubenssätzen zu tun.
Genau, positive Glaubenssätze. Also genauso wie die negativen Glaubenssätze wirken, wirken ja eben auch die positiven Glaubenssätze, glaube ich. Also ich denke, wir können gar nicht anders. Wir sind ja nicht nur wissensgetriebene, kognitive Maschinen, sondern eben, das unterscheidet uns vielleicht auch von der künstlichen Intelligenz, sondern wir haben sowas wie Gefühle oder Glaubenssätze, die unser Handeln leiten. Und das kann zum Guten und zum Schlechten eben verwendet werden.
Ja. Ja, Camela, vielen Dank auf jeden Fall für all die Infos und deine Einblicke, die du hier mit uns geteilt hast, für deine privaten Tipps. Wie gesagt, ich könnte hier noch ewig mit dir weiter quatschen, weil das echt so ein wichtiges Thema ist. Aber ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt mal aus dieser Folge. Vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, wie gesagt, vielen Dank an dich, liebe Camela. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ich danke auch. Tschüss von meiner Seite.